Gut, dann mache ich jetzt weiter mit meinem Hauptthema. Johannes und ich haben heute irgendwie so ein bisschen Positionen getauscht. Er hatte ein anästhesiologisches Thema und seit ich jetzt auf der Intensiv bin, versuche ich mich jetzt ab und an Intensivthemen.
Das ist ganz normal, was man gerade macht, sozusagen.
Genau. Ich habe euch schon wieder eines der eher stiefmütterlich behandelteren Themen mitgebracht. Und
Dafür
zwar
umso
möchte ich.
wichtiger.
Genau, ich möchte gerne nochmal über Ernährung auf der Intensivstation sprechen und über das Refeeding-Syndrom. Es gibt schon mal einen Podcast zu Ernährung auf der Intensivstation. Das war im Mai 2020. Da hat Torben schon mal einen Basics-Beitrag gemacht. Genau, ich gehe nochmal grob trotzdem auf die Sachen ein, die er da erzählt hat. Aber wenn ihr jetzt eure ersten Dienste auf der Intensivstation macht und euch das, was ich euch jetzt gleich erzähle, so mit Phosphatmessung und so alles zu kompliziert ist, dann hört euch auf jeden Fall diesen Beitrag an, weil der fasst ganz großartig alles das zusammen, was man unbedingt wissen muss. Genau. Insgesamt muss man sagen, dass die Evidenz auf dem Gebiet sehr, sehr dünn ist und dass es fast keine großen randomisiert kontrollierten Studien gibt. Ich habe deswegen versucht, die gängigen Leitlinien zu dem Thema für euch zusammenzufassen. Einmal die deutsche Leitlinie, das ist die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, die britische Leitlinie, dann noch die Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Intensivmedizin und der amerikanischen Gesellschaft für Ernährung. Genau, ganz, ganz viel von dem, was ich euch jetzt gleich präsentieren werde, ist Expertenkonsens, aber das ist halt die beste Evidenz, die es auf diesem Gebiet gibt. Genau, wie gesagt, das ist ein häufig vernachlässigtes Thema und es geht halt häufig unter den doch lebensbedrohlichen Problemen von IntensivpatientInnen unter. Deswegen ist der wichtigste Key Fact eigentlich daran denken. Genau, und es steht auch in der Leitlinie, dass am besten es ein lokales Ernährungsprotokoll geben sollte, an das man sich einfach halten kann. Bei uns auf Intensiv funktioniert es tatsächlich ganz hervorragend, also die Umsetzung funktioniert nicht hervorragend, aber es gibt ein sehr, sehr cooles Protokoll und zwar hat einer unserer ehemaligen Oberärzte eine Excel-Tabelle programmiert, wo man einfach nur die Körpergröße, das Gewicht und noch zwei, drei andere Sachen eingeben muss und die einem dann eigentlich alles, was ich euch gleich erzählen werde, ausrechnet, sodass man nur noch daran denken muss, dass das ein wichtiges Thema ist und die Sachen entsprechend anordnen. Das macht einem das Leben auf jeden Fall erheblich einfacher. Für alle die, die jetzt trotzdem genauer verstehen wollen, wie das funktioniert, erzähle ich jetzt trotzdem einmal, wie das funktioniert, weil ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, was dem zugrunde liegt. Einmal ganz kurz, um welche PatientInnen geht es überhaupt? Es geht um kritisch kranke PatientInnen auf der Intensivstation. Kritisch krank ist ein sehr, sehr inhomogener Begriff. Das heißt, ja, wenn ihr auf einer interdisziplinären Intensiv arbeitet, dann habt ihr PatientInnen mit Sepsis, mit Herzinfarkt, mit Polytrauma. Das heißt, kritisch krank ist offensichtlich eine ganz grobe Verallgemeinerung und es gibt eine große interindividuelle Varianz. Die Leitlinie der DGEM, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, definiert kritisch kranke PatientInnen so, das sind erwachsene PatientInnen, die an mindestens einer akut medikamentös oder mechanisch unterstützungspflichtigen Organdysfunktion leiden. Das fand ich eigentlich ganz schön so als Definition. Und Ernährung ist immer eine Ergänzung zur spezifischen Therapie der kritischen Erkrankung und muss dann halt eben an die individuellen PatientInnen angepasst werden. Genau. Dann, was Torben auch schon sehr schön erzählt hatte in seinem Basics-Beitrag, ist, dass kritische Erkrankungen in verschiedenen Stadien verlaufen. Ich erkläre jetzt einmal, welche Stadien das sind und warum das für die Ernährungstherapie so wichtig ist. Und zwar fängt eine kritische Erkrankung ganz unabhängig von der Erkrankung immer mit einer Homöostasestörung an. Das heißt, das ist quasi das auslösende Ereignis, zum Beispiel das Polytrauma, die große OP, der Myokardinfarkt oder auch der Beginn der Sepsis. Darauf folgt dann die Akutphase. Die Akutphase dauert im Schnitt so 7 Tage und unterteilt sich in die frühe Akutphase, das sind die ersten 1 bis 3 Tage, und die späte Akutphase. Die frühe Akutphase, da ist es, kann es zu einer sehr, sehr schweren Homöostasestörung kommen, die unter Umständen auch tödlich enden kann. Da kommt es zu einer schweren oder zunehmenden Organdysfunktion und zu einer progredienten Inflammation. Und die Stoffwechsellage, wir müssen uns jetzt mit der Stoffwechsellage beschäftigen, weil wir wollen uns ja mit Ernährung beschäftigen. Die Stoffwechsellage ist katabol. Das heißt, es kommt zu einer Gluconeogenese und Glykogenolyse in der Leber, zu einer Proteolyse der Muskulatur und einer Lipolyse des Fettgewebes, weil der Körper versucht, endogene Substrate zur Verfügung zu stellen, weil der Energiebedarf in der frühen Akutphase sehr, sehr hoch ist. Außerdem kommt es hier häufig zu einer insulinresistenten Hyperglykämie. Genau. Dann kommt die späte Akutphase. Das ist, die dauert dann ungefähr so 2 bis 4 Tage. Das heißt, man muss dafür, damit man da landet, erstmal die frühe Akutphase überleben. Da stabilisiert sich die Organdysfunktion oder bessert sich und die Inflammation geht zurück. Und hier hat man eine katabol-anabole Stoffwechsellage. Das heißt, da nimmt dann diese endogene Substratbereitstellung des Körpers schon wieder ab. Und dann, wenn man das alles überlebt hat, kommt es zu einer Postakutphase. Die Postakutphase unterteilt man nochmal in 2 Unterphasen. Das ist einmal die Rekonvaleszenzphase. Das ist dann ungefähr ab dem 8. Tag und die dauert auch so ungefähr 7 Tage oder länger. Genau, hier hat man eine weitgehend wiederhergestellte Organdysfunktion und eine Resolution der Inflammation und dann eine anabole Stoffwechsellage. Genau, nach der Rekonvaleszenzphase kommt die Rehabilitationsphase, die kann mehrere Monate dauern. Oder die kritische Erkrankung geht in eine chronische Phase mit unklarer zeitlicher Dauer über. Das ist dann ein persistierendes Organversagen und die Prognose ist ungewiss, zum Beispiel, wenn nach einem Myokardinfarkt eine chronische Herzinsuffizienz übrig bleibt. Sowohl die Rehabilitationsphase als auch die chronische Phase finden in der Regel nicht auf unserer Intensivstation statt, sodass ich jetzt hier weiter nicht drauf eingehen werde. Ich wollte es nur trotzdem der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Genau. Ganz wichtig ist, und das wird, glaube ich, sehr, sehr häufig vergessen, bei jeder erneuten Homöostasestörung, das heißt jedes Mal, wenn der Patient zum Beispiel wieder neu septisch wird, weil er eine neue Pneumonie hat, fängt der Prozess wieder mit der Akutphase an. Das heißt, der Patient ist dann wieder in einer katabolen Stoffwechsellage und da muss man immer gut drauf aufpassen, weil es kann ja sein, dass der Patient schon in der Rekonvaleszenzphase war und dann eine neue Pneumonie kriegt und das wirft ihn halt jedes Mal wieder in die Akutphase zurück. Genau, aufgrund der verschiedenen Stoffwechsellagen muss die Ernährung immer der aktuellen Krankheitsphase angepasst werden, weil sowohl eine Über- als auch eine Unterernährung problematisch sind. Wir gehen gleich noch drauf ein, wie das ganz genau funktioniert. Genau, dann möchte ich jetzt einmal ganz kurz was dazu erzählen, wie man den Ernährungszustand der PatientInnen bei Aufnahme auf die Intensivstation beurteilt. Die Leitlinien empfehlen alle, dass man den Ernährungszustand beurteilen soll. Weil der sowohl prognostische, also hinsichtlich Morbidität und Mortalität, als auch therapeutische Relevanz hat. Zur Prognose haben Morgensen et al. Herausgefunden, dass PatientInnen mit Protein-Energie-Mangelernährung im Vergleich zu PatientInnen, die normal ernährt sind, ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko haben. Es ist allerdings unklar, ob der Ernährungszustand so diesen klassischen Prognosefaktoren wie Apache-Score oder Sofa-Score überlegen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein relevanter Faktor, weil ich finde, doppelt so viel Mortalität ist auf jeden Fall wichtig. Genau, es gibt super, super viele verschiedene Scores und Methoden, um den Ernährungszustand zu beurteilen. Ich möchte jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, weil das den Rahmen des Podcasts sprengt. Genau, und die eigentlich auch nur so eine mäßige klinische Relevanz haben. Ich schreibe euch das alles in den schriftlichen Artikel zu dem Thema rein, dann könnt ihr das da gerne nachlesen, aber ich glaube, das wird sonst sehr, sehr lang und unübersichtlich. Nur einmal ganz kurz, es gibt den Nutrex-Score und den Subjective Global Assessment Score, die sind beide von den Leitlinien empfohlen. Und dann gibt es noch den Nutritional Risk Screening Score, der ist aber für IntensivpatientInnen nicht geeignet, weil PatientInnen mit einer schweren Erkrankung die Punktzahl für das Risiko einer Mangelernährung sofort erreichen. Als praxisnahes Screening-Tool eignet sich der BMI. Der ist nämlich sehr einfach und praktisch anzuwenden und der ist relevant für die Steuerung der Ernährung. Da kommen wir gleich nochmal dazu, warum der wichtig ist. Genau, wenn ihr euch mehr für diese Scores interessiert, dann liest einfach den Artikel. Da stehen auch nochmal die einzelnen Kriterien und die ganzen Links zu den Scores drin. Genau. Jetzt habe ich eine neue Patientin auf die Intensivstation bekommen und da ist natürlich immer die Frage, wann und wie fange ich denn jetzt mit dieser Ernährung an? PatientInnen, die sich nicht bedarfsdeckend selber oral ernähren können, sollten innerhalb der frühen Akutphase, innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aufnahme ernährt werden. Das heißt, man kann ungefähr 24 Stunden nach Aufnahme abwarten und dann sollte man aber eine Ernährung anfangen und nicht länger warten. Es gibt aber keine randomisierten, kontrollierten Studien, die eine frühe Ernährung in der Akutphase mit keiner Ernährung vergleichen. Trotzdem wird auf Basis der aktuell vorhandenen Beobachtungsstudien von den Leitlinien eine frühe enterale Ernährung empfohlen und auch eine frühe parenterale Ernährung, sofern keine enterale Ernährung möglich ist. Genau. Dann möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, wie genau der Kalorienbedarf von IntensivpatientInnen ermittelt wird. Und zwar hatten wir ja gerade schon, dass der Energieumsatz nicht konstant ist, sondern je nach Krankheitsverlauf große Schwankungen aufweist. Das heißt, in den unterschiedlichen Phasen ist der Kalorienbedarf unterschiedlich und auch bei verschiedenen Patienten kann das sehr, sehr unterschiedlich verlaufen. Die Leitlinien empfehlen, wenn verfügbar, eine indirekte Kalorimetrie zu verwenden. Ich weiß nicht, Johannes, habt ihr so fancy Sachen?
Nein.
Nein.
So was Fancyes haben wir nicht. Habt ihr das? Nö, ne?
Nein. Genau. Ich denke, dass wahrscheinlich auch der Großteil der deutschen Krankenhäuser, die nicht gerade irgendwie Maximalversorger sind, sowas nicht haben. Wenn keine Kalorimetrie verfügbar ist, dann muss man den Energieumsatz schätzen. Und jetzt wird es ganz kurz einmal so ein bisschen kompliziert. Und zwar unterscheidet man halt, wie gesagt, wieder zwischen der Akutphase und der Rekonvaleszenzphase. Und man unterscheidet, ob es um, also wie das Körpergewicht des Patienten ist. Und zwar sollten nicht adipöse PatientInnen, in der Leitlinie definiert als PatientInnen mit einem BMI unter 30, mit 24 Kilokalorien pro aktuelles Körpergewicht pro Tag ernährt werden. Das aktuelle Körpergewicht ist hier das Körpergewicht, das vor der Homöostasestörung vorlag. Das heißt, wenn ich in meinen septischen Patienten jetzt schon 14 Liter Jono reingekippt habe, weil der super, super schlecht war, dann wird er natürlich ödematös verteilt um und ist natürlich dann sehr viel schwerer, als er vorher war. Das heißt, quasi das Ausgangsgewicht. Die Leitlinie sagt, dass klinisch evidente Ödeme, Aszites oder Ergüsse auch abgezogen werden sollen. Und dann fängt man, also diese 24 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht, das ist quasi das Kalorienziel für die Akutphase. Und die Ernährung beginnt man mit 75% davon, das heißt mit 18 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht pro Tag. Bei adipösen PatientInnen, also einem BMI über 30, adipöse PatientInnen mit einem BMI über 30 sollten hypokalorisch ernährt werden, bei gleichzeitig hoher Proteinzufuhr. Weil da nämlich das Ziel ist, dass man zwar die Proteinkatabolie verringert, also den Muskelabbau, dadurch, dass man genug Proteine zuführt, aber gleichzeitig den PatientInnen nur so viel Ernährung gibt, dass sie abnehmen, also Fettmasse abnehmen und die Insulinresistenz dadurch besser wird. Man sagt ja, dass Fett nicht beatmet werden muss, Fett muss genauso nicht ernährt werden. Bei adipösen PatientInnen ist das Kalorienziel 60% des gemessenen Energieumsatzes in der Kalorimetrie. Und wenn wir keine Kalorimetrie haben, dann rechnet man, genau, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Und zwar sollte bei adipösen PatientInnen mit einem BMI von 30 bis 50, sollte mit 11 bis 14 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht pro Tag ernährt werden. Hingegen bei PatientInnen mit einem BMI über 50, mit 22 bis 25 Kilokalorien ideales Körpergewicht pro Tag. Wobei sich das ideale Körpergewicht nach dieser, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Formel heißt, nun die Formel aufgeschrieben. Ich habe euch die Formel in den Artikel reingepackt. Also das müsst ihr sowieso nachschauen, weil sich diese Zahlen ja eh kein Mensch merken kann. Also ich jedenfalls nicht. Für adipöse PatientInnen gilt als Proteinziel 1,5 Gramm pro Kilogramm pro Tag an Protein, beziehungsweise bei parenteraler Ernährung 1,8 Gramm Aminosäuren pro Kilogramm Körpergewicht. Die Ernährung in der Akutphase sollte entsprechend der individuellen metabolischen Toleranz gesteigert werden. Da kommen wir gleich nochmal dazu, wie das funktioniert. Und es sollte zum Ende der Akutphase 100% des Kalorienziels erreicht werden. Also innerhalb der ersten 7 Tage sollte der Kostaufbau idealerweise so verlaufen, dass eben die nicht adipösen PatientInnen dann ihre 24 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht pro Tag bekommen. Genau, für mangelernährte PatientInnen gelten die gleichen Grundsätze wie für nicht mangelernährte PatientInnen. Allerdings muss hier ganz besonders auf die individuelle metabolische Toleranz und das Entstehen eines Refeeding-Syndroms, wozu wir gleich auch noch kommen, geachtet werden. Genau, in der Rekonvaleszenzphase, da nur zur Erinnerung, sind wir ja in einer anabolen Stoffwechsellage, sollten nicht adipöse PatientInnen schrittweise bis 36 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht pro Tag Kost aufgebaut werden, weil ja dann eben quasi alles wieder anfängt zu funktionieren und dann auch Muskulatur und die ganzen Sachen, die abgebaut wurden, ja wieder aufgebaut werden müssen. Genau. Jetzt muss ich einmal ganz kurz scrollen. Genau, wichtig ist noch, die Gesamtkalorienzahl inklusive der Proteinkalorien sollte sowohl bei der enteralen als auch bei der parenteralen Ernährung mit einbezogen werden. Mir war ehrlich gesagt bisher, bis ich diesen Artikel vorbereitet habe und diesen Beitrag, nicht klar, dass das so ein Ding ist. Und zwar ist es scheinbar so, dass bei den parenteralen Ernährungsprodukten häufig nur die Nicht-Proteinkalorien angegeben sind als Kalorienanzahl, was aber Quatsch ist, weil Proteine auch ein Energielieferant sind. Mhm. Bei den enteralen Ernährungslösungen sind hingegen die Proteinkalorien immer mit in der Rechnung drin. Das ist halt eine Pitfall, das muss man wissen, wenn man das selber ausrechnen möchte. Genau, dann eine weitere Pitfall ist, dass auch Kalorien, die nicht im Rahmen der Ernährung zugeführt werden, mit einbezogen werden. Johannes, weißt du, wie viel Kalorien Propofol hat?
Oh, das wusste ich schon mal. Ein Kilo, nee, ein Kalorien pro Milliliter?
Genau, also ganz genau pro Milliliter. Ich glaube, es war eine Kalorie pro Milliliter. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber so als Hausnummer Propofol 2%, wenn man Propofol 2% auf 20 Milliliter pro Stunde laufen lässt über 24 Stunden, sind das immerhin 432 Kilokalorien. Das finde ich ganz schön viel.
Also ich habe es nachgeguckt, es ist 1 Kilokalorien pro Milliliter.
Ah, mega. Sehr gut. Genau, und neben Propofol ist das zweite, was Kalorien zuführt, das bei der Zitratdialyse eingesetzte Trinatriumcitrat. Und zwar wird das im Zitratzyklus metabolisiert und stellt auch eine Energiequelle dar. Wie viel Energie jetzt im Einzelnen durch die Dialyse bereitgestellt wird, das hängt vom Blutfluss und vom Dialysatfluss ab. Das kann man auch irgendwie ausrechnen, das fand ich zu kompliziert. Genau. Dann habe ich jetzt die ganze Zeit schon erzählt, dass das mit der individuellen metabolischen Toleranz wichtig ist. Das möchte ich gerne einmal erklären, weil ich das initial sehr, sehr kompliziert fand, das aber eigentlich gar nicht so schwierig ist und ich glaube ziemlich wichtig. Genau, und zwar müssen wir uns hier noch einmal die Frage stellen, warum wir PatientInnen in der Akutphase unbedingt ernähren müssen. Und zwar ist das Ziel, durch die exogene Substratzufuhr die endogene Substratproduktion, also vor allem den Verbrauch von Muskelproteinen, zu minimieren. Wie ich ja eben schon gesagt habe, ist die Akutphase katabol und wir wollen natürlich nicht, dass die PatientInnen danach keine Muskulatur mehr haben und deswegen dann nicht geweant werden können, weil sie nicht mehr atmen können, weil sie ihre ganze Atemmuskulatur quasi aufgegessen haben. Deswegen versuchen wir, das zu minimieren. Das Problem ist allerdings, dass in Studien gezeigt werden konnte, dass selbst bei aggressiver Ernährungstherapie sich die endogene Substratproduktion nicht stoppen lässt. Das heißt, es läuft trotzdem weiter, aber wenn wir ausreichend ernähren, können wir das zumindest reduzieren. Das Problem ist hier aber, dass man diese endogene Substratproduktion schlecht messen kann und dass die interindividuell sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Deswegen ist das Problem in der Akutphase, dass es leicht zu einer Hyperalimentation kommen kann mit metabolischen Nachteilen wie Hyperglykämie, Insulinresistenz und so weiter. Und in der Akutphase die metabolisch tolerierte Energiezufuhr deshalb häufig unter dem gemessenen oder errechneten Energieumsatz liegt. Zeichen einer metabolischen Intoleranz der Ernährung ist ein BZ über 180, trotz Insulinzufuhr von über 4 Einheiten pro Stunde. oder eine Plasmaphosphatkonzentration kleiner 0,65 Millimol pro Liter. Wenn es dazu kommt, dann sollte die Zufuhr der Ernährung so weit reduziert werden, bis eine Toleranz erreicht ist oder bis keine Phosphatsupplementierung mehr notwendig ist. Warum das mit dem Phosphat relevant ist, da komme ich gleich auch noch zu. Genau, wenn durch die Intoleranz, wenn die Intoleranz nicht durch eine Reduktion beherrschbar ist, dann muss die Ernährung so lange pausiert werden, bis eine Toleranz wieder erreicht ist, oder die Insulinzufuhr muss ausnahmsweise zur Blutzuckerkontrolle weiter gesteigert werden. Ich weiß, dass das jetzt sehr, sehr kompliziert erscheint. Es gibt aber in der deutschen Leitlinie eine wunderschöne Flowchart zur Steigerung der Ernährung anhand des Insulinbedarfs. Ich gehe jetzt da nicht genauer drauf ein, weil das grafisch sehr schön aufbereitet ist. Und wenn ich das jetzt im Podcast erkläre, dann versteht das kein Mensch. Also schaut euch einfach die Grafik im Artikel an. Ich packe euch die da mit rein. Ich finde grundsätzlich diese Leitlinie sehr, sehr schwierig zu lesen, aber diese beiden Grafiken, die ich euch mit in den Artikel reingepackt habe, sind wirklich schön, und wenn man sich die einmal auf seiner Intensiv im Arztzimmer aufhängt, dann hat man im Prinzip eigentlich das meiste parat, was man aus der Leitlinie so mitnehmen muss. Genau, ein weiterer wichtiger Parameter ist, wie gesagt, das Phosphat. Und zwar ist das Serumphosphat ein Surrogatparameter für die Erkennung eines Refeeding-Syndroms. Auch hierzu gibt es ein sehr, sehr schönes Schaubild, was ihr euch bitte auch anschauen könnt. Wenn eine Hypophosphatämie, also unter 0,65 Millimol pro Liter vorliegt, dann sollte die Ernährung auf ein Minimum reduziert werden. Hier empfiehlt die Leitlinie 5 bis 6 Kilokalorien pro Kilogramm aktuelles Körpergewicht pro Tag, und man sollte Phosphat substituieren. Wie das genau funktioniert, seht ihr dann in dem Schaubild. Erst wenn das Serumphosphat nach dem Schaubild nicht mehr substitutionspflichtig ist, dann sollte die Ernährung vorsichtig wieder gesteigert werden. Wichtig ist hier noch, dass man beachtet, dass eine Steuerung der Ernährung nach dem Phosphat bei PatientInnen mit Nierenersatzverfahren, also besonders kontinuierlicher Dialyse, nicht möglich ist. Und wenn sowohl der Insulinbedarf erhöht ist, als auch das Serumphosphat erniedrigt, dann sollte die Ernährung nach dem Parameter gesteuert werden, der eine größere Anpassung erfordert. Also wenn der Zucker exorbitant hoch ist und das Phosphat nur minimal erniedrigt, dann steuern wir nach dem Zucker, und andersrum dann halt nach dem Phosphat. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel über Phosphat erzählt. Jetzt möchte ich noch einmal kurz was dazu erzählen, warum das Phosphat überhaupt wichtig ist und wie das jetzt mit diesem Refeeding-Syndrom funktioniert. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt und muss sagen, dass das, glaube ich, was ist, was auf Intensivstationen, glaube ich, auch einfach völlig untergeht. Also zumindest auf alle Intensivstationen, die ich bisher in meinem Leben von innen gesehen habe. Genau. Oder also zumindest das Risiko besteht, dass das untergeht. Und zwar ist das Refeeding-Syndrom eine potenziell tödliche Umverteilung von Wasser und Elektrolyten bei mangelernährten PatientInnen, wenn man bei diesen PatientInnen mit einem enteralen oder parenteralen Ernährungsaufbau wieder anfängt. Wichtig ist, dass das Refeeding-Syndrom vor allem bei enteraler oder parenteraler Ernährung auftritt, selten, wenn PatientInnen selber essen und trinken. Genau, und zwar funktioniert das so, dass während Phasen fehlender oder ungenügender Nährstoffzufuhr der Körper von der Energiegewinnung durch Kohlenhydrate auf die Energiegewinnung durch Verbrennung von Proteinen und Fetten umstellt, und zwar von körpereigenen Proteinen und Fetten. Hierbei kommt es, und jetzt müssen wir einmal so ein bisschen in die Physiologie nochmal einsteigen. Ich dachte auch nur so, oh Gott, das ist schon sehr lang her. Deswegen muss ich das einmal nochmal kurz erklären, weil sonst versteht das nämlich keiner. Und zwar ist es so, dass dann ja eine Gluconeogenese oder Ketonsynthese in der Leber stattfindet, damit die obligat-glukose-abhängigen Organe wie das Gehirn mit Substrat versorgt werden können. Das Substrat für die Gluconeogenese oder Ketonsynthese ist Glycerin, Aminosäuren und freie Fettsäuren, die durch den Abbau von Fettgewebe und Muskulatur entstehen. Durch diesen Abbau von Fettgewebe und Muskulatur kommt es aber zu einem Verlust von Zellmasse und dadurch zu einem Verlust der intrazellulären Elektrolyte Phosphat, Magnesium und Kalium. Wichtig ist hierbei, dass die Serumkonzentration nicht beeinflusst wird, weil ja Zellen verloren gehen und das quasi die intrazellulären Elektrolyte waren, die mit abgebaut werden durch den Körper und verbraucht werden. Wenn man jetzt die exogene Kohlenhydratzufuhr wieder sicherstellt, dann stellt der Körper auf eine anabole Stoffwechsellage um und es kommt zu einer steigenden Insulinkonzentration. Durch die steigende Insulinkonzentration wird Glucose durch Glykolyse zu Pyruvat abgebaut und dann wird daraus ATP gebildet. Und bei der Bildung von ATP ist ja Adenosintriphosphat, da steckt das Phosphat auch schon drin, damit ATP gebildet werden kann, braucht der Körper sehr viel Phosphat und deswegen kommt es zu einer Hypophosphatämie. Eine Hypophosphatämie ist gefährlich, weil Phosphat wichtig ist für die Kontraktilität der glatten und quergestreiften Muskulatur, also auch Herz- und Atemmuskulatur. Außerdem wird im Zitratzyklus Thiamin als Coenzym verbraucht und hier kommt es schnell zu einem Mangel, weil die Speicherkapazitäten im Körper begrenzt sind und bei einer schweren Ausprägung kann es bis zu einer Wernicke-Enzephalopathie kommen. Außerdem ist das Problem mit dem Thiamin, dass wenn Thiamin nicht vorhanden ist im Körper, dann wird Pyruvat zu Laktat umgewandelt und es kann zu einer Laktatazidose kommen. Außerdem führt Insulin zu einer Aktivierung des Glukosetransporters und transportiert Glukose, Kalium und Magnesium nach intrazellulär. Und weil der Serumspiegel ja vorher aber normal war, kommt es zu einer Hypokaliämie und Hypomagnesiämie und damit zu neuromuskulären Störungen und Herzrhythmusstörungen. Und Insulin stimuliert die Natrium- und Wasserretention und begünstigt damit auch eine kardiale Dekompensation, insbesondere in Kombination mit der verminderten Kontraktilität durch die Hypophosphatämie. Genau. Ich habe euch in den Artikel einmal reingepackt, was so die möglichen klinischen Symptome sind. Das ist eine ganze Bandbreite. Die häufigsten sind Tachykardie, Tachypnoe und Ödeme. Den Rest werde ich euch jetzt gar nicht erst erzählen, weil das hier sonst völlig ausartet. Ihr merkt schon, ich bin dann einmal sehr, sehr tief in dieses Thema eingetaucht und habe mich darin vergraben. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne nachgucken. Dann noch einmal, welche PatientInnen sind denn, haben ein erhöhtes Risiko, um ein Refeeding-Syndrom zu entwickeln. Da gibt es auch eine ganze Liste. Grundsätzlich sind es mangelernährte PatientInnen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und zwar zum Beispiel PatientInnen mit Anorexia nervosa, PatientInnen mit Alkoholabusus in der Vorgeschichte, geriatrische PatientInnen, aber auch zum Beispiel PatientInnen mit chronischer Malnutrition wie Erkrankungen, die mit einer Malabsorption einhergehen, zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen oder auch PatientInnen, die vorher krankhaft übergewichtig waren und sehr viel Gewicht verloren haben. Auch hier gibt es eine ganze Liste, die im Artikel drin steht. Es gibt außerdem Kriterien, die in der NICE-Guideline drin sind, also in der britischen Guideline. Und zwar ist das, also PatientInnen, die zum Beispiel ein BMI haben unter 16, oder PatientInnen, die viel Gewicht verloren haben, die für über 5 Tage wenig Nahrung zu sich genommen haben und so weiter. Auch die Kriterien schaut ihr am besten einmal nach, weil das alles zu erzählen den Rahmen sprengt. Genau. Für uns ist jetzt wichtig, wie kann ich denn dieser Entstehung eines Refeeding-Syndroms vorbeugen? Das Allerwichtigste ist, dass man daran denkt. Das heißt, wenn möglich, PatientInnen bei der Aufnahme auf die Intensivstation einmal grob nach den Kriterien, die ich euch in den Artikel reingeschrieben habe, screenen. Einmal einschätzen, haben sie ein erhöhtes Risiko für eine Mangelernährung, sind sie mangelernährt oder nicht. Und bei PatientInnen mit einem hohen Risiko für Refeeding sollte die Ernährung sehr, sehr vorsichtig gestartet werden. Das heißt, nur mit 50% des Energiebedarfs oder maximal mit 10 Kilokalorien pro aktuelles Körpergewicht pro Tag. Und dann sollte man die metabolische Toleranz, wie ich eben schon erzählt habe, sehr eng monitoren und je nach metabolischer Toleranz kann die Ernährung dann gesteigert werden. PatientInnen mit einem hohen Refeeding-Syndrom sollten bei Beginn der Ernährungstherapie monitorüberwacht werden. Das heißt zum Beispiel, der Klassiker, der mir jetzt einfällt, ist die anorektische Patientin mit einem BMI von 15, die allein deswegen intensiv- oder monitorpflichtig ist, weil die Ernährung wieder begonnen wird, weil die eben so ein hohes Risiko haben, kardial zu dekompensieren oder Herzrhythmusstörungen zu entwickeln. Außerdem sollte man Elektrolyte und Volumenstatus engmaschig kontrollieren. Ich hoffe, das passiert auf der Intensivstation sowieso. Und in den ersten 10 Tagen nach Beginn der Ernährung sollten diverse Vitamine und Spurenelemente substituiert werden. Genau. Die Therapie des Refeeding-Syndroms, wenn das jetzt aufgetreten ist, ist eine Reduktion und Pausierung der Ernährung. Das kann man wieder in dem Flowchart nachgucken, bis keine Phosphatsubstitution mehr notwendig ist. Ein engmaschiges Monitoring, Supplementierung von Phosphat, Magnesium und Kalium, wenn notwendig, und vor allem auch eine Therapie der Komplikationen. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie steuert man das, wie funktioniert das alles. Jetzt muss aber unsere Ernährung noch in den Patienten. Und zwar haben unsere Intensivpatienten ja das Problem, dass die nicht einfach zur Pommesbude gegenübergehen können, sondern die müssen ja irgendwie ernährt werden. Das Codewort möchte ich jetzt hier gerne einmal einstreuen, und zwar ist mein Codewort Pommesbude. Genau. Und
rot-weiß? Nein.
Auf jeden Fall. Nein. Über die Magensonde.
Also nur Pommesbude, okay.
Pommesbude, ja, sonst wird es zu lang.
Ja.
Genau. Wenn irgendwie möglich, sollten unsere PatientInnen oral ernährt werden. Das heißt, wenn es irgendwie geht, ist auf jeden Fall ein selbstständiges Essen und Trinken oder auch ein angereicht Bekommen von Essen immer zu bevorzugen. Und wenn darüber keine ausreichende Zufuhr möglich ist, kann eine orale Ernährung auch durch andere Ernährungsformen, also enteral oder parenteral, ergänzt werden. Das ist ganz wichtig. Und eine weitere Möglichkeit ist auch orale Spezialnahrung, zum Beispiel Fortimel oder angereicherte Ernährung mit irgendwie Proteinpulver oder so, falls PatientInnen nicht mehr in der Lage sind, ihren Bedarf selbstständig zu decken. Wichtig ist noch, es gibt ja immer eine endlose Diskussion darüber, ob jetzt enteral oder parenteral besser ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass parenterale Ernährung auch intestinal wirksam ist. Und dass parenterale Ernährung auch die intestinale Zellerneuerungsrate oder Proteinsyntheserate steigern kann und die Apoptoserate verringert. Allerdings werden parenteral vor allem die Krypten ernährt im Darm, und die Zotten und die Darmflora ernähren sich im Darm von intraluminal. Es gibt dieses berühmte Wort des Zottenfutters oder der Zottenernährung. Es gibt dafür aber keine gesicherten Daten. Also Zottenernährung, das Prinzip funktioniert so, dass man halt mit minimalen Laufraten ernährt, damit wenigstens die Darmzotten genug zu essen bekommen. Wenn eine richtige enterale Ernährung aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist. Aber wie gesagt, es gibt keine Studien, die eine Überlegenheit der Zottenernährung gegenüber einer rein parenteralen Ernährung zeigen. Wahrscheinlich gibt es keinen Mortalitätsunterschied zwischen PatientInnen, die rein die enteral oder rein parenteral ernährt werden. Allerdings konnte in einer Studie von Elke et al. Eine signifikante Reduktion infektiöser Komplikationen durch eine enterale Ernährung gezeigt werden, die aber eben nicht mortalitätsrelevant sind, waren in der Studie. Trotzdem empfehlen die Leitlinien, eine enterale Ernährung, wenn möglich, zu bevorzugen. Jetzt stellt sich die Frage, wen können wir denn enteral ernähren und wen nicht? PatientInnen, die nicht die Kontraindikationen für eine enterale Ernährung sind, eine schwere intestinale Dysfunktion, das heißt zum Beispiel unkontrollierte gastrointestinale Blutungen, ich denke, das ist logisch, oder auch ein gastrales Residualvolumen, also im Intensivjargon Reflux, über 500 Milliliter pro 6 Stunden oder eine Mesenterialischämie oder ähnliches. Dann zum Beispiel chirurgische Kontraindikationen wie Zustand nach Whipple-OP, die dürfen ja meistens von den Chirurgen aus nicht direkt enteral ernährt werden, damit die Anastomosen abheilen können. Und eine hämodynamische Instabilität. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn hämodynamisch so instabil, dass er nicht ernährt werden kann und wer nicht? Hier empfiehlt die Leitlinie, PatientInnen mit hohen oder steigenden Dosen an Katecholaminen, zum Beispiel Noradrenalin über 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, nicht enteral zu ernähren und mit der enteralen Ernährung erst dann zu beginnen, wenn die PatientInnen sich hämodynamisch stabilisiert haben, also fallende oder konstante Katecholamindosen haben und ein fallendes Laktat. Und dann sollte man mit einer minimalen Zufuhrrate beginnen. Keine Kontraindikation für eine enterale Ernährung sind Katecholamintherapie per se, also wenn sie wenig Katecholamine laufen haben, aber zum Beispiel auch so spannende Sachen wie die Bauchlage, während Covid sehr beliebt, Ein offenes Abdomen oder auch gastrale Passagestörungen, weil man nämlich das mit einem jejunalen Zugangsweg, also einer PJ, sehr einfach überbrücken kann. Auch NIF ist keine Kontraindikation, sofern ausreichend Schutzreflexe vorhanden sind. Genau. Jetzt habe ich gerade schon PJ gesagt. Der gastrale Zugangsweg sollte dem jejunalen Zugangsweg immer vorgezogen werden, wenn das geht. Allerdings, wenn das Aspirationsrisiko sehr hoch ist oder der Patient sehr viel Reflux hat, dann kann man auch den jejunalen Zugangsweg problemlos verwenden. Genau. Wenn wir jetzt normalerweise essen, dann essen wir ja quasi 3-mal oder 5-mal oder 2-mal oder wie oft auch immer am Tag. Deswegen wurden sehr viele Studien dazu gemacht, ob man IntensivpatientInnen denn jetzt kontinuierlich über einen Infusiomaten ernähren soll oder bolusweise. Es gibt gastral keine Überlegenheit einer der beiden Methoden. Allerdings jejunal sollte die Ernährung immer kontinuierlich erfolgen, weil das mehr der Physiologie des Gastrointestinaltraktes entspricht. Genau. So. Dann habe ich noch einmal zusammengeschrieben, aus welchen Nährstoffen denn idealerweise die Ernährung besteht. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil das hier auch komplett den Rahmen sprengen würde. Auch das könnt ihr einmal nachlesen, falls euch das weiter interessiert. Grundsätzlich muss man sagen, gilt eigentlich für die Ernährung eines Intensivpatienten das Gleiche wie für alle anderen Patienten und für uns auch, dass die Ernährung aus Protein, Kohlenhydraten und Lipiden besteht. Und dass ein besonderer Augenmerk auf die Proteine gerichtet werden sollte, weil eben eine ausreichende Proteinzufuhr und die Bereitstellung essentieller Aminosäuren wichtig ist, damit die endogene Proteinsynthese und damit auch der Muskelwiederaufbau stattfinden kann. Genau, das Gleiche gilt für Vitamine und Spurenelemente. Vitamine und Spurenelemente sollten supplementiert werden, sofern der Tagesbedarf nicht über die enterale Ernährung gedeckt ist. Und dann habe ich mich gefragt, wie weiß ich das denn? Und zwar ist es so, dass die normalen enteralen Ernährungslösungen so aufgebaut sind, dass sobald eine Ernährung mit über 1500 Kilokalorien pro Tag möglich ist, automatisch enteral der Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen gedeckt ist. Bei parenteraler Ernährung müssen Vitamine und Spurenelemente immer von Anfang an substituiert werden und fett- und wasserlösliche Vitamine sind meistens zwei verschiedene Präparate und die sollten für die ideale Wirksamkeit immer gemeinsam gegeben werden. Genau. Ein häufiges Problem von IntensivpatientInnen ist neben dem sehr beliebten Abführen auch, dass sie häufig gastrointestinale Motilitätsstörungen haben. Das kommt häufig dadurch, und jetzt kommt mein Lieblingswort, dass die Splanchnikus-Perfusion, ich habe es geschafft, durch Sepsis, Multiorganversagen, Opiate oder Katecholamine reduziert ist. Genau, und bei paralytischen gastralen Motilitätsstörungen empfiehlt die Leitlinie entweder MCP oder Erythromycin. Hierbei ist es wichtig, dass man das zeitlich begrenzt. MCP darf man für maximal 5 Tage geben, Erythromycin für maximal 3 Tage aufgrund des doch relativ ausgeprägten Nebenwirkungsprofils. Ich mache das tatsächlich so, wenn ich das ansetze, dass ich das dann automatisch nach 3 Tagen direkt beim Ansetzen wieder absetze, weil das sonst garantiert vergessen wird. Genau. Und wenn nicht der Magen das Problem ist, sondern der Darm, dann kann man so Sachen wie Neostigmin oder osmotisch wirksame Substanzen geben. Genau, was man auch noch geben kann, so als kleiner Lifehack, ist Gastrografin. Das ist eigentlich ein Röntgenkontrastmittel. Hier ist wichtig, das ist Off-Label-Use. Und wenn man das gibt, das war mir nämlich nicht klar und da wurden mir neulich die Ohren lang gezogen für, dass ich das gemacht habe. Wenn man das gibt, dann muss man sich schon sehr sicher sein, dass der Patient im Verlauf kein Kontrastmittel-CT mehr braucht, weil nämlich die Möglichkeit, dann irgendwas nachzuweisen, wenn man das Kontrastmittel schon vorher gegeben hatte, eingeschränkt ist. Hier würde mich mal interessieren, wenn irgendeiner von euch weiß, wie lange da die Aussagekraft eingeschränkt ist danach, dann schreibt mir gerne, weil ich habe mich nämlich tot gegoogelt und es nirgends gefunden. Genau. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Ich habe noch einen kleinen Exkurs und zwar habe ich mich noch einmal mit der Ernährung von PatientInnen mit Organunterstützungssystemen, nämlich Nierenersatztherapie und ECMO beschäftigt. Auf ECMO will ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil das eigentlich fast alles funktioniert wie bei PatientInnen ohne ECMO. Das steht auch im Artikel drin und davon habe ich ehrlicherweise auch nicht besonders viel Ahnung, weil wir bei uns im Haus auch einfach keine ECMO haben. Bei Nierenersatztherapie ist es so, da habe ich euch auch nochmal eine Leitlinie verlinkt zu Ernährung bei Niereninsuffizienz. Es kommt über die Nierenersatztherapie zu höheren Proteinverlusten, die supplementiert werden müssen. Weil nämlich durch die Niereninsuffizienz alleine schon die Stoffwechsellage kataboler wird, durch die Dialyse dann nochmal und es deswegen wichtig ist, dass halt PatientInnen ausreichend Proteine bekommen. Bezüglich der Höhe der Zufuhrraten sind sich die Leitlinien leider nicht einig. Die amerikanische Leitlinie empfiehlt 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Die deutsche Leitlinie 1,2 bis 1,6. Also es geht relativ weit auseinander. Und es ist wichtig, dass nicht nur Proteine über die Dialyse verloren gehen, sondern auch Vitamine und Spurenelemente. Hier wird empfohlen, dass man die doppelte Tagesdosis an Vitaminen und Spurenelementen zuführt. Und das nicht nur bei PatientInnen, die parenteral ernährt werden, sondern auch bei enteral ernährten PatientInnen. Allerdings gibt es hierfür leider auch keine guten Daten. So, jetzt habt ihr diesen sehr, sehr langen Beitrag über Ernährung geschafft und euch eure Pommes und euer Bier oder was auch immer verdient. Genau, ich denke, zusammenfassend kann man nochmal sagen, das Wichtigste bei Ernährung ist, dass man daran denkt. Und ideal ist es, wenn ihr ein festes Konzept habt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer eigentlich, wenn ich einen Patienten neu aufnehme, das schon direkt anordne, damit ich das nicht vergesse oder damit es nicht vergessen wird, weil das halt, wie gesagt, einfach unter dem ganzen Trubel und den lebensbedrohlichen Problemen häufig untergeht. Aber wie wir halt gelernt haben, ja doch outcome-relevant ist.
Genau. Ich habe mir angewöhnt, so eine Zählung reinzumachen in den Therapieplan. Wir können das nicht direkt wieder absetzen, aber dass man das immer fortführt. Ne? Tag 1, Tag 2, Tag 3 von X sozusagen.
Ah, ja, okay, das ist auch clever. Also. Wir haben halt so einen Zeitstrahl, wo man das, wenn man das ansetzt, dann den Zeitstrahl einfach am PC nach rechts ziehen kann und es dann direkt wieder absetzen.
Das ist noch besser, das würde ich mir auch wünschen, aber naja. Ja, vielen Dank, Paula. Das war sehr spannend. Das war wirklich vor allen Dingen auch sehr umfangreich. Tatsächlich. Und ich hoffe, wir konnten die Hörerinnen und Hörer hier erhellen an dieser Stelle. Und ja, vielen Dank nochmal. Und wir haben es heute so ein bisschen gestückelt hier, die Aufnahme. Das war der erste Teil sozusagen und der zweite Teil, gucken wir mal, wann wir den aufnehmen. Aber ihr kriegt auf jeden Fall alles zu hören. Paula, machst du
eine vollständig zusammengepuzzelte Folge sozusagen.
Auf jeden Fall, so wie immer. Remote, würde Torben sagen.
Dienstplan macht's möglich.
Genau, wie immer.
Genau.
Das war unsere Pin-Up-Docs Hauptfolge, Folge 43 aus August 2022. Mensch, wie die Zeit vergeht.
Wahnsinn, ne?
Echt Wahnsinn. Es kommt wieder der gleiche, was wir zu Anfang auch immer machen. Tretet mit uns in Kontakt, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Ihr könnt CME-Punkte bekommen. 4 Codewörter sind in dem Podcast drin. Hoffentlich habt ihr euch alle aufgeschrieben oder gemerkt. Gebt sie auf unserer Homepage unter CME ein mit eurer EFM-Nummer oder ladet euch, wenn ihr keine EFM-Nummer habt, dass die Teilnahmebescheinigung runter. Das Ganze geht bis zum 15.09. um 18 Uhr. Danach ist das Formular offline.
Genau.
Spenden und Bewertungen. Bewertungen bitte auf den Podcast-Plattformen und gerne auch schriftliche Bewertungen. Das freut uns immer sehr, die zu lesen. Und gleichzeitig erhöht das ein bisschen unsere Sichtbarkeit. Gebt uns auch gerne Sterne oder Herzen oder was auch immer. Ihr könnt uns per PayPal was in den Hut werfen. Das Ganze geht über unsere Homepage, über den Fördern-Button draufklicken. Dann kommt ihr zum PayPal-Ding. Und dann könnt ihr, was immer ihr für richtig haltet, bei uns zukommen lassen und wenn ihr CME-Punkte, dann bitte regelmäßig mal was da reinspeisen. Ja, ich glaube, das war's, oder?
In diesem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Pinup Dogs.
Don't panic.
Und immer zuerst den eigenen Puls fühlen.